in unserer Reihe die Bergpredigt, wie der Glaube ins Leben kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele von euch haben vielleicht auch heute die Nachrichten intensiver verfolgt als sonst. Die Nachrichten von dem Terroranschlag in Paris gestern. Heute, kurz bevor ich zum Gottesdienst ging, eine neue Nachricht aus Nigeria. Ein neuer Überfall dieser Boko Haram-Truppe mit, man weiß nicht genau, zwischen 100 und 2000 Toten ist davon die Rede. Die Zeitungen und Nachrichten sind heute voll von diesen Reaktionen auf den Anschlag in Paris. Erschrecken, Entsetzen. Ein Vorgang, der sich natürlich so an fast täglich in anderen Ländern der Welt abspielt, nur kriegen wir es da nicht so sehr mit. Es ist von der Öffentlichkeit unbemerkt. Aber dieser Anschlag in Paris hat natürlich eine ganz andere symbolische Tragweite, auch dadurch, dass es mitten in Europa ist, mitten in einer unserer Hauptstädte und obendrein noch auf so eine bekannte Zeitung, die irgendwie als Symbol steht für Pressefreiheit, für Meinungsfreiheit, auch für die Freiheit, nicht religiös zu sein oder gegen Religion zu sein. Viele haben heute dieses Plakat hochgehalten, Je suis Charlie. Ich wünschte, ich könnte das auch tun, aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich kann das nicht. Denn ich bin eigentlich nicht so jemand, der mutig und unerschrocken zu jeder Zeit für seine Meinung einsteht und der dafür auch mit dem Leben bezahlt und denen das so viel kostet. Ich kann vielleicht mit Respekt den Hut ziehen vor diesen Menschen, die mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg gehalten haben, auch angesichts von Bedrohungen, für Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu lassen für ihren Glauben. Sei es in Paris, für ihre Überzeugung, die jetzt manchmal nicht so religiös war, oder in anderen Ecken der Welt, wie in Syrien oder jetzt in Nigeria, Menschen, die wegen ihrer Religion ihr Leben lassen müssen, die trotzdem nicht bereit sind, ihren Glauben zu verschweigen, die sich trotzdem nicht in die Ecke drängen lassen, auch dann, wenn sie anecken bei anderen, auch dann, wenn sie sich Feinde machen. Und ich stelle ein bisschen mit Erschrecken und Beschämung fest, dass ich als Christ dazu oft gar nicht bereit bin. Ich persönlich mag es, wenn Menschen mir wohlgesonnen sind, wenn ich mit allen Menschen im Frieden lebe, wenn ich mit meinen christlichen Überzeugungen nirgendwo anecke, wenn ich niemand auf die Füße trete. Am besten noch, wenn ich für meine Überzeugungen oder für meinen Einsatz von allen Seiten Applaus bekomme, vielleicht sogar von solchen Leuten, die meinen Glauben nicht teilen, die dann anerkennend sagen, wow, das, was ihr Christen da macht, das ist doch toll, das finden wir auch schön. Das ist mir ehrlich gesagt viel lieber, als Gegenwind und Anfeindungen zu erleben. Da bin ich ehrlich. Aber gerade deshalb habe ich mich jetzt von diesen Jesus-Worten nochmal ganz neu herausgefordert gefühlt, von diesen Worten von Jesus, um die es heute Abend geht. Es geht darum, wie wir Salz und Licht sein können in der Welt. Die Worte stehen in der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium Kapitel 5. Ich lese es mal vor. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man dann salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Man kann diese Sätze zunächst mal als eine Ermutigung und als eine Zusage von Jesus sehen. Jesus sagt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Ihr seid so etwas wie Salz für diese Welt, also das, was der Welt Würze und Geschmack verleiht. Ihr seid Licht für diese Welt, das, was Helligkeit ins Dunkel bringt. Und man kann das zunächst mal einfach als Tatsache lesen. Das ist so. Ihr seid Salz, ihr seid Licht. Und dann kann man sich dafür auf die Schulter klopfen und sagen, schön, dass es so ist. Aber wenn ich genau hingucke, finde ich sehr sympathisch, dass Jesus an dieser Stelle, wie so oft, gleich sehr realistisch wird. Er kennt seine Leute. Und deswegen redet er viel mehr von dem, was eigentlich ungewöhnlich ist, nämlich von Salz, das nicht mehr salzt, und von Licht, das nicht leuchtet, weil man es unter einen Scheffel stellt. Das scheint eher ein Problem der Jünger gewesen zu sein. Das Problem gab es offensichtlich schon in der ersten Stunde der Christenheit, dass Nachfolger nicht das sind, was sie eigentlich sein sollten, nämlich Salz und Licht. Jesus ist wie immer humorvoll, aber gleichzeitig auch ernst. Er beschreibt eine witzige, aber zugleich auch tragische Szene von jemand, der mit viel Mühe eine Öllampe entzündet. Und es war damals wesentlich schwieriger als heute. Also heute Feuerzeug, das ist einfach, ne? Damals macht man Feuer, man macht die Öllampe an, nur um sie dann auf die Seite zu stellen und einen Eimer drüber zu stülpen. Ja, wenn ihr nicht wisst, was ein Scheffel ist, das ist so eigentlich so eine große Schaufel, mit der man so Korn schaufeln kann, aber man kann und auch Sachen abwiegen kann, aber kann das umdrehen, dann ist es wie so ein Eimer und dann ist das Licht verschwunden. Und Jesus guckt so in die Runde und sagt, das macht doch keiner. Wie sinnlos wäre das denn? Und doch, wie realistisch. Nicht nur heute, sondern offensichtlich schon damals. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich gerne die Worte von Jesus vergleiche mit dem, was Juden so damals glaubten und dachten und was andere jüdische Lehrer gesagt haben. Und normalerweise kommt bei mir dann immer raus, dass das doch sehr ähnlich ist und dass es mehr Übereinstimmungen zwischen Jesus und dem Judentum gibt, als man gemeinhin so denkt. In diesem Fall ist es aber in der Tat mal anders. Wir sind an einem Punkt, der zu den wenigen, aber sehr deutlichen Punkten gehört, an dem Jesus und die ersten Christen sich sehr deutlich unterschieden vom frühen Judentum. Zumindest von dem, was im Judentum der Mainstream war. Und das ist nämlich die missionarische Aktivität. Jesus und seine Nachfolger haben anders als andere Menschen damals und anders als die Juden damals aktiv und offensiv zum Glauben eingeladen. Sie haben Menschen eingeladen, sich zu bekehren und sich dem neuen Glauben anzuschließen. Und zwar ganz egal, aus welchem Glauben sie vorher kamen. Viele Leute denken ja, das war damals normal und eigentlich im Mittelalter normal, bis heute immer normal. Und erst in neuester Zeit ist das anstößig. Heute kann man das ja nicht mehr so machen. Aber nein, in der Tat, das war schon damals anstößig. Ein guter Römer damals, der glaubte an seine römischen Götter, aber er versuchte im Normalfall nicht, andere Menschen zu diesem Glauben zu bekehren. Die anderen Religionen durften gerne ihren eigenen Götter behalten und denen auch opfern und die auch anbeten, solange sie auch den Kaiser in Rom verehrt haben. Auch ein guter Ägypter glaubte an seine ägyptischen Götter und Traditionen, aber er versuchte nicht, die Syrer oder die Perser oder die Griechen von seiner ägyptischen Religion zu überzeugen. Und genauso war es auch mit den Juden, zumindest mit der großen Mehrheit. Sie glaubten an ihren Gott, sie lebten mit ihrem Gott im Alltag, aber sie waren nicht missionarisch. In ihrer Bibel gab es zwar einen klaren Auftrag, und das ist das Spannende, nämlich der Auftrag, Licht für die Welt zu sein. Das lesen wir schon im Alten Testament. Das Volk Israel hatte den Auftrag, ein Licht zu sein für alle Völker. Egal woran sie glaubten, alle Menschen sollten eingeladen werden, an den Gott Israels zu glauben. Man sollte bis an die Inseln gehen und dort diesen Glauben hinbringen. Diese Vision ist also durchaus eine biblische Vision. Aber wenn man die Geschichte des Volkes Israel anschaut, dann gab es einige Phasen der Verfolgung, der Bedrückung, des Exils und dann auch der versuchten Vernichtung. Und angesichts dieser ganzen Anfeindung hatten sie sich dann auf eine Art Überlebensmodus eingestellt. Wir behalten unseren Glauben und ihr dürft euren Glauben behalten. So kommen wir am besten miteinander aus. Man könnte das mit den Worten Jesu die Scheffelstrategie nennen. Ja, man zündet das Licht an, aber dann stellt man es unter einen Scheffel. Man will ja nicht andere damit anstecken oder bekehren. Jüdische Religion wurde normalerweise im Haus gelebt, in der Familie, auch in der Synagoge, aber nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Außer natürlich in Jerusalem, in Israel, da war es ja die Mehrheitsreligion. Aber andere zum Glauben einladen, das war schon damals nicht mehr der gute Stil. Und ich glaube, dass genau diese Strategie des Rückzugs ins Private, das ist, was Jesus hier anspricht, die Scheffelstrategie. Ich zünde mein Licht an und dann stelle ich es unter einen Scheffel, damit man es nicht so sieht. Und Jesus sagt, das macht doch keiner im normalen Leben. Man zündet doch nicht ein Licht an, damit es dann keiner sieht. stellt es unter einen Scheffel. Wie verrückt wäre das denn? Wenn man schon ein Licht anzündet, dann will man doch auch, dass es die Dunkelheit hell macht. Dass andere das sehen. Dass andere auch angesteckt werden von dem Licht. Man stellt es auf einen Leuchter, damit es anderen den Weg zeigt. Und die ersten Christen haben diese Worte Jesu ernst genommen. Sie haben in ihrer Bibel geguckt und haben gesehen, da gibt es diesen Auftrag, dass alle Menschen diesen Gott kennenlernen sollen. Und sie haben sich buchstäblich auf den Weg gemacht, das umzusetzen, das Licht des Glaubens in die Welt hineinzutragen. Sie fingen an, auf die Straßen zu gehen und dort Menschen zum Glauben einzuladen. Sie stellten sich auf Bananenkisten an die Straßenecke und predigten, auch wenn sie dafür belächelt und angefeindet wurden. Kann man nachlesen in Apostelgeschichte 2, nur die Sache mit den Bananen nicht, aber der Rest schon. Sie sprachen wildfremde Leute an, die am Straßenrand saßen und erzählten ihnen von Jesus. Kannst du nachlesen in Apostelgeschichte 5. Sie sprangen sogar auf fahrende Fahrzeuge auf, um den Leuten in den Fahrzeugen vom Glauben zu erzählen. Apostelgeschichte 8. Also erstaunliche Aktivitäten, um dieses Feuer und dieses Licht weiterzutragen. Sie brachen auf in ferne, unbekannte Länder, um auch dort das Evangelium bekannt zu machen. Und schon damals war es so, dass sie damit ihr Leben riskierten. Einige verloren es sogar ganz früh. Und wenn man den Spuren der ersten 12 Jünger Jesu folgt, was sie so in ihrem Leben gemacht haben, dann merkt man, dass sie in verschiedene Teile der Welt gingen. Und alle, bis auf einen, haben am Ende mit dem Leben dafür bezahlt. Nur Johannes, der ist in hohem Alter gestorben. Das war damals ein Alleinstellungsmerkmal der Christen, dass sie ihren Glauben weitergegeben haben und dass sie andere zum Glauben eingeladen haben. Das war das Besondere. Es war nicht so, dass sie eine völlig andere Lebensart hatten, dass sie bessere Menschen waren als alle andere, dass sie eine völlig neue Religion gebracht haben. Sie haben den alten Glauben Israels in die Welt getragen mit der Botschaft, jetzt ist der Messias gekommen, es ist Jesus, er ist für unsere Sünden gestorben und das wollen wir der ganzen Welt mitteilen. Und das haben sie nicht nur am Anfang gemacht, so in einer Begeisterung des Anfangs, sondern durch Jahrhunderte hindurch. Und es ist eigentlich erst so in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten, dass man so beobachten kann, wie Christen so langsam zurückkehren zu dieser Scheffelstrategie der Antike. Ja, wo man sagt, lass uns doch als Christen unser Ding machen, lass doch die anderen ihr Ding machen. Lass uns doch nicht versuchen, so unser Licht den anderen aufzudrängen, dass sie davon so beleuchtet werden. Das mag ja keiner, das gehört nicht mehr zum guten Stil. Man lädt nicht mehr so gerne öffentlich zum Glauben ein. Man geht vielleicht noch auf die Straße für eine politische Überzeugung, für andere gute Sachen, aber nicht mehr für den eigenen Glauben. Das ist ein bisschen peinlich. Und auch persönlich fällt es uns zunehmend schwer, mit anderen Leuten über unseren Glauben ins Gespräch zu kommen. Zumindest von uns aus das Thema anzusprechen. Viele Christen haben sich stattdessen in diese Strategie zurückgezogen, dass sie sagen, naja, ich kann ja versuchen, ein netter Mensch zu sein und gut zu leben. Und vielleicht ist es dann so, dass irgendwann mich jemand anspricht und mich danach fragt, was ich denn so glaube. Und dann kann ich ja vielleicht auch darüber reden. Es gibt sogar Gemeinden, die machen da eine Strategie draus. Sie sagen, wir wollen Licht in der Welt sein, aber wir wollen nicht über den Glauben reden. Das machen wir nicht. Wir machen andere gute Dinge, Dinge, die die Leute in unserer Stadt mögen, Dinge, für die wir Applaus bekommen. Aber wir reden nicht über Jesus. Das ist nicht so gern gehört. Jesus würde das nennen, sein Licht unter den Scheffel stellen. Und dann zu hoffen, dass vielleicht jemand neugierig wird und guckt, den Scheffel mal so hochhebt und sagt, mal gucken, was da so drunter ist. Aber das Problem ist ja das, wenn das Licht einmal unterm Scheffel ist, dann sieht man es nicht mehr. Dann wird man auch nicht neugierig. Dann kommt auch niemand und guckt, was ist denn da unter diesem alten Blechdeckel drunter. Wenn das Licht erstmal unter dem Scheffel ist, dann ist es nicht mehr zu sehen. Ich habe das früher selber als Christ lange Zeit gedacht. Ich gedacht habe, wenn ich irgendwie so als Christ vor mich hinlebe, dann sehen mich die anderen und dann kommen sie irgendwann an und sagen, Guido, sag mir dein Geheimnis. Warum bist du so ein besonderer, so ein toller Mensch? Das möchte ich auch. Ja. Verrätst du mir dein Geheimnis? Dann hätte ich endlich meine Bibel zücken können und sagen können, ja, das liegt an Jesus. Mein Problem war aber, es kam niemand. Ja, offensichtlich war ich nicht so ein toller Mensch, bin es bis heute nicht, dass die Leute von mir aus sagen, boah, sag mir, wo das herkommt, dass du so bist, wie du bist. Ja? Und deswegen finde ich diesen Tipp von Jesus ganz schön, dass er sagt, dreh doch mal den Spieß rum, hol doch dein Licht mal raus unter dem Scheffel und stell es stattdessen auf einen Kerzenleuchter. Dann sieht man das. Warte nicht, bis jemand kommt und unter deinen Scheffel guckt, sondern stell das Licht auf einen Ständer, damit es jeder sehen kann. Und ich habe das dann irgendwann tatsächlich mal ausprobiert. Es brauchte so ein bisschen so einen Kick von anderen Christen. Ich bin dann in Studienzeiten mit verschiedenen missionarischen Studentengruppen in Verbindung gekommen. Ich war auch im Ausland und da war das viel üblicher, dass man auch mal auf die Straße geht oder von Tür zu Tür oder mal so Straßeneinsätze macht mit Theater und Musik und dann wildfremde Leute einfach auf den Glauben anspricht. Und dann habe ich das mal ausprobiert und dann war alles anders. Alle Leute sagten, Guido, auf dich haben wir schon gewartet. Toll, dass du endlich kommst und von Jesus erzählst. Lass uns mehr davon hören. Wo warst du bloß so lange? Nicht. Ja? Stimmt nicht. Ja? Ich habe mir auch ganz viele Abfuhren geholt. Leute, die sagten, das wollen wir nicht hören, danke. Ich weiß noch, wir waren hier mit einem Evangelisationsteam in Marburg. Das haben wir manchmal so gemacht, haben uns einmal im Monat getroffen, sind abends einfach so durch die Straßen gezogen und dann so durch die Kneipen, uns irgendwo an die Theke zu jemand hingestellt und gesagt, hallo, wir sind hier, wollen gern mit dir über Jesus reden, hättest du Lust dazu? Und dann kriegte man immer ein einfaches Nö. Ja. Aber das Spannende war, man hat sich fünfmal Nö geholt und beim sechsten Mal hat man plötzlich jemand getroffen, der wirklich darauf gewartet hat. Und der gesagt hat, endlich ist da mal jemand, der mich anspricht. Man muss auch mit den Abfuhren leben, natürlich. Vielleicht gibt es auch 10 Abfuhren, aber irgendwann trifft man die Leute, die auf der Suche sind, die das Licht brauchen, Leute, die im Dunkeln leben. Und die dankbar sind, wenn jemand sie mal anspricht auf dieses Thema, mit dem sie sonst über niemand reden können. Es sind Leute, die vielleicht schon ein paar Mal in der Kirche waren und gesagt haben, da habe ich aber die Antworten bis jetzt nicht gefunden. Vielleicht, weil sie niemand angesprochen hat, vielleicht, weil zufällig eine Predigt da war, die sie gerade nicht berührt oder bewegt hat. Aber dadurch, dass sie jemand angesprochen hat, haben sie zum Glauben gefunden. Vanessa hat eben erzählt aus dem Urlaub, also die Geschichte von der Frau, die im Urlaub plötzlich den Campingplatz Nachbarn, wenn die sie nicht angesprochen hätten, und dann bis 4 Uhr in der Nacht mit ihr gesessen hätten, dann hätte sie vielleicht nie zum Glauben gefunden. Mich würde an der Stelle mal interessieren, wer von euch hat eigentlich durch einen anderen Christen zum Glauben gefunden? Ja? Guckt euch mal kurz um, guckt euch mal die vielen Hände an von Leuten, die nur deswegen jetzt hier sitzen, weil andere Christen den Mut hatten, sie anzusprechen und sie irgendwie für den Glauben einzuladen. Vielleicht, ne, die nicht schon mit dem Christentum aufgewachsen sind. Gibt's vielleicht ein oder zwei von euch, die spontan erzählen würden, wie das war?
Hallo. Also, was ist dein Name? Ich bin der Oliver. Freut mich, euch alle zu sehen, bei euch zu sein. Also ich war ein Kind im Kindergarten und also ich bin katholisch erzogen worden. Meine Mama hat immer in der Bibel gelesen. Ich bin ohne Papa aufgewachsen, muss ich dazu noch sagen. Das ist vielleicht auch noch irgendwie, gehört dazu auf jeden Fall zu der Geschichte. Sie hat immer in der Bibel gelesen und hat mir, wenn ich was gefragt habe, wie soll ich mich in der Welt verhalten, dann hat sie gesagt, in der Bibel steht so und so und so. Also hatte ich da irgendwie von Hause aus schon mal diese eine Person, worum es gerade ging, war da jemand. Und also ich konnte damit nicht so viel anfangen, wie ich gedacht habe, dass man damit machen kann, habe ich als Kind schon gespürt. Dann kam ich in eine Situation, die war echt kritisch. Also ich muss sagen, der Teufel hat mich dazu gebracht, einen großen Fehler zu begehen und mich zu versündigen. Und ich habe gespürt, als ich die Sünde begangen hatte, habe ich gespürt, oh nein, ich habe was falsch gemacht. Ich habe sofort diese Finsternis gespürt und dann der Scheffel so zack über das Licht drüber war dann, die Sünde bedeckt das. Die bringt den Tod hervor, es stimmt. Und dann habe ich mich aber erinnert, warte mal, da war doch was. Weil mir hat jemand von Gott erzählt, meine Mama hat mir von Gott erzählt. In der Bibel steht das doch geschrieben. Und dann habe ich einfach, ich war 6 Jahre oder 7 Jahre alt, und dann habe ich meine Hände gefaltet und habe gebetet, Gott, wenn es dich gibt, bitte erhöre mich, befreie mich, vergib mir bitte, ich habe gesündigt. Und auf einmal war alles anders. Das war mein erster Kontakt, da habe ich gespürt, es ist was geschehen. Und der Herr, der befreit einen von der Sünde. Er hat es schon längst getan. Er lebt. Er hat mein Leben gerettet. Amen.
Dankeschön. Markus, auch noch kurz erzählen.
Hallo, ich bin der Markus und bei mir war das so, dass ich vor ziemlich genau letzten Jahr im November hat mich eine gute Freundin angesprochen, öfters in dieser Zeit, ob ich mal mit hier in den CT kommen möchte, um mir das anzugucken. Und an diesem Abend bin ich dann mitgekommen, das war halt auch ein Donnerstag-Gottesdienst und da hat dann auch der Guido gepredigt, glaube ich. Und er hatte was über Vergebung gesprochen, dass wir unseren Mitmenschen auch vergeben müssen und uns auch selbst vergeben müssen. Und das hatte mich damals so geöffnet und dazu gebracht, auch mit einem Freund zu sprechen, der, den ich 2 Jahre lang nicht mehr gesprochen hatte, aufgrund eines Sachverhaltes, den ich ungerecht fand oder nicht und wie auch immer. Auf jeden Fall hat mich dann 3 Wochen später habe ich dann mit ihm gesprochen, aufgrund dieser Rede, da bin ich sehr sicher. Und das ist dadurch gekommen, dass die Marie praktisch nicht locker gelassen hatte und mich immer wieder gefragt hat, ob ich hierher komme oder nicht. Und das an dem Tag war es halt der richtige Abend. Schönen Abend noch.
Dankeschön. Ja, aber die anderen Leute, die sich eben gemeldet haben, könnten sicherlich ähnliche Geschichten erzählen. Das ist manchmal dieser ganz unscheinbare Mensch, der uns zum ersten Mal angesprochen hat, der gesagt hat, komm doch mal mit in die Gemeinde oder der uns von der Bibel erzählt hat oder der den Mut hatte, über seinen Schatten zu springen und aus dem Scheffel herauszutreten und zu sagen, okay, hier ist Licht und dadurch ist vielleicht ein ganzes Leben hell geworden. Also ich finde das sehr ermutigend und das ist auch meine Erfahrung, dass, wie gesagt, wenn man auf Leute zugeht und ihnen vom Glauben erzählt, man holt sich immer mal eine Abfuhr, man trifft auch immer mal auf Desinteresse. Aber es gibt genug Leute, die darauf warten, dass wir Licht in ihre Dunkelheit bringen. Und das Spannende ist, Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen, die verloren sind. Ich finde das sehr spannend. Wir müssen gar nicht alle Leute erreichen. Wir brauchen nur die zu suchen, die verloren sind. Und davon gibt es genug. Die Leute, die wirklich auf der Suche sind, die nach Gott fragen und die jemanden brauchen, der Licht in ihr Leben hineinbringt. Und die spannende Frage ist ja, suchen wir überhaupt? Suchen wir oder warten wir darauf, dass uns jemand sucht? Jesus möchte dich ermutigen, dein Licht nicht unter einen Scheffel zu stellen, sondern auf einen Lampenständer, damit andere ihn sehen können. Das klingt an sich so einfach und so logisch, aber natürlich ist es in der Praxis sehr schwer. Deswegen an der Stelle mal eine andere Frage. Was ist es denn eigentlich, was dich davon abhält, anderen von deinem Glauben zu erzählen? Was sind das für Gründe, dass man sein Licht unter den Scheffel stellt? Ich habe es eben erzählt, beim Volk Israel war es sehr oft, dass man Verfolgung erlitten hat, auch Tod und Vertreibung, aber das ist ja bei den wenigsten von uns der Fall. Was ist es denn, was dich abhält davon? Was ist denn, was dich bewegt, dein Licht unter einen Scheffel zu stellen? Wenn ich so mit Leuten über diese Frage rede, dann merke ich oft, es sind handfeste Gründe. Es ist gar nicht so sehr Faulheit oder so, sondern es hat handfeste Gründe und es hat sehr oft etwas mit Angst zu tun. Mit Angst oder mit Scham. Zum Beispiel, ich habe Angst, einen Freund zu verlieren, wenn ich plötzlich mit dem Glauben ankomme. Weil ich Angst habe, dass wenn der erfährt, wie ich so drauf bin, so religiös und glaubensmäßig, dann mag er mich nicht mehr oder die. Und dann ist die Freundschaft zerstört. Ich habe Angst, jemand anders zu nahe zu treten, dass sich jemand bedrängt fühlt von mir. Ich habe Angst, dass mir jemand Fragen stellt, die ich nicht beantworten kann, über Gott und die Welt. Wenn man genauer hinguckt, ich weiß nicht, was für Ängste das bei euch noch sind, wenn man genauer hinguckt, dann merkt man, dass hinter diesen Ängsten oft auch eine tiefe Scham im eigenen Herzen steckt. Man hat Angst, dem anderen zu nahe zu treten, weil man irgendwie denkt, das, was wovon man erzählt, ist doch irgendwie was Schlechtes. Oder ich weiß, dass ich selber nicht so ein toller Christ bin, also wie soll ich dann jemand anders davon erzählen? Ich habe ja selber auch nicht alle Antworten, also warum soll ich jetzt jemand anders dazu einladen? Ich schäme mich vielleicht, weil ich irgendwie denke, ich müsste jetzt dem anderen erklären, wie die Welt entstanden ist oder warum es so viel Leid in der Welt gibt oder warum kleine Kinder sterben müssen oder all solche Fragen. Und dann sage ich, das kann ich nicht erklären, also sollte ich lieber meinen Mund halten. Aber vielleicht ist das ja gar nicht dein Auftrag, allen Leuten alle Antworten zu geben, auf alle Fragen des Lebens. Vielleicht ist es auch gar nicht dein Auftrag, für dich selbst zu werben, weil du so ein toller Mensch bist. Sondern vielleicht musst du einfach nur jemand anders erzählen von Jesus. Dass es da jemanden gibt, der in deinem Leben wichtig ist und der dir etwas bedeutet. Und wenn da eine Rückfrage kommt, kannst du mir mal das erklären oder das erklären, dann ist die beste Antwort, wow, das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich bis jetzt auch noch nie eine Antwort drauf gefunden. Hättest du Lust, mit mir zusammen dich auf die Suche zu machen? Und ich bin jemand, der bei Jesus anfängt zu suchen. Natürlich gibt es auch andere Arten von Scham. Man kann sich auch fremd schämen. Vielleicht schämst du dich für andere Christen, die Arten und Weisen der Einladung haben, die du nicht so toll findest. Das findest du dann peinlich und dann willst du dich davon distanzieren und sagen, ich bin ja nicht so wie die. Also Licht unter den Scheffel stellen. Oder man schämt sich für seine Gemeinde. Man guckt sich hier so um, links und rechts in der Bank. Ne? Schau mal, wer so um dich herum sitzt. Und dann denkst du, ach du Schreck, ne? Wenn ich da jetzt jemand einlade, dann muss der auch mit diesen Leuten zu tun haben. Ja. Da kann ich ja jemanden mitbringen. Ne? Dieser Gottesdienst, das geht ja gar nicht. Da muss man erstmal ein bisschen aufpeppen und hier mal ein bisschen Nebel leuchten und mal irgendwie... Weiß nicht, was man hier alles machen muss, damit man sich wirklich traut, jemand hierher zu kriegen. Ja, vielleicht ein paar internationale Redner oder so. Irgendwas Tolles machen, damit man sich nicht schämen braucht für seine Gemeinde. Also lieber das Licht unter den Scheffel stellen. Es gibt so viele Gründe, sich zu schämen für das Evangelium. Weil du dich selbst nicht gut genug fühlst, weil du dich selbst nicht schlau genug fühlst, weil dir andere Leute peinlich sind, weil dir deine Gemeinde peinlich ist. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Du bist nicht der Erste, der dieses Problem hat. Schon damals hat Jesus zu einem Haufen von ganz, ganz normalen Menschen gesprochen, die alle diese Ängste auch hatten, die alle diese Scham auch hatten. Die waren nicht besonders schlau, es waren keine ausgebildeten Theologen, die konnten die Welt nicht erklären, die wussten auch nicht, warum Gott so viel Böses in der Welt zulässt. Die hatten genau dieselben Fragen des Lebens. Es waren ganz normale Bauern und Fischer, zu denen Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Welt. Es gab auch damals keine glitzernde Vorzeigegemeinde, wo man die Leute mit hätte hinnehmen können, so am Ufer des See Genezareth irgendwie, wo dann super die Tausende von Menschen sich versammeln, wo man sagen kann, das macht doch richtig was her. Keine durchgestylten Gäste, Gottesdienste. Nur ein Haufen von Leuten, die Jesus nachfolgten. Staubigen Füßen. Und wie Jesus einmal sagt, nicht mal ein Kissen, wo man seinen Kopf drauflegen kann. Und bestimmt war es damals auch schon so, dass sich ein Jünger so für den anderen schämte. Petrus guckt zu den Judas an und sagt, ei, da, den musst du ja verstecken, wenn du da jemand einer willst. Und das sind die Leute, denen Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid etwas. In Gottes Augen seid ihr alles für diese Welt. Er spricht ihnen einen Wert und eine Würde zu. Etwas, das sie selbst sich gar nicht zugetraut haben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Zusage von Jesus ernst nehmen. Dass wir das annehmen, was Jesus in uns sieht. Dass wir das verstehen, was Jesus meint, wenn er dich anguckt und sagt, du kannst Licht sein für diese Welt, du kannst Salz sein. Ja, wirklich, du. Mit all deinen Beschränkungen, mit der Gemeinde, zu der du gehörst. Und das Geheimnis ist, ein Licht muss sich nicht selbst entzünden. Ein Licht wird entzündet. Und dann leuchtet es. Das Einzige, was wir machen müssen, ist den Scheffel wegnehmen. Das Leuchten, das können wir uns nicht selber schenken. Rebecca hat das eben gesagt, man kann nur weitergeben, wenn man selber erfüllt ist. Man kann nur leuchten, wenn man selber im Licht steht. Das ist etwas, was wir nicht erarbeiten müssen, wo wir uns nicht Mühe geben können, sagen müssen, ich muss jetzt irgendwie noch besser und noch schlauer und noch effektiver werden in meiner Kommunikation, sondern wir müssen erfüllt sein von Gottes Gegenwart. Und dann müssen wir uns trauen, den Scheffel wegzunehmen, zu sagen, so wie ich bin, möchte ich von dem Gott erzählen, der mein Leben reich und hell gemacht hat. Und das Schöne ist, ein Licht ist auch nicht dazu da, dass man es anschaut. Ich weiß nicht, wie viele von euch heute Abend den ganzen Abend nach oben geguckt haben, um diese Leuchter anzuschauen. Zu sagen, oh, tolle Birne, wie schön die leuchtet. Das ist gar nicht so wichtig bei dem Licht. Das Licht soll den Blick frei machen für etwas anderes. Und wenn wir Licht der Welt sind, dann geht es nicht darum, dass die Leute uns angucken und uns toll finden, sondern dass sie das Licht sehen, was ihnen Jesus groß macht. Dass sie die Wahrheit erkennen, dass sie etwas vom Leben erkennen durch das Licht Gottes. Ich möchte zum Abschluss noch einen Bibeltext erwähnen, der mich in diesem Zusammenhang immer sehr berührt. Und das ist die Berufung des Propheten Jesaja. Kannst du nachlesen im Alten Testament, Jesaja Kapitel 6. Jesaja war vermutlich ein Priester, der so regelmäßig im Tempel seinen Dienst tat. Und eines Tages ging er in den Tempel und er hatte plötzlich eine Begegnung mit Gott. Das war vielleicht ein ganz normaler Gottesdienst, so wie heute Abend. Und Jesaja geht in diesen Gottesdienst und plötzlich sieht er Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Und er sagt, das ganze Haus war erfüllt eigentlich schon von dem Saum seines Gewandes. Und dann fing alles an zu zittern und zu beben. Es muss eine ergreifende Erfahrung gewesen sein. Und es erscheint ihm der Herr der Heerscharen und Engel, die sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und seine erste Reaktion ist die, weh mir, ich vergehe. Da ist es wieder, dieses Gefühl der Angst und der Unzulänglichkeit. Hilfe, ich vergehe angesichts dieser Größe Gottes. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne in einem Volk von unreinen Lippen. Ich schäme mich für mich selbst, ich schäme mich für die anderen. Ich möchte am liebsten im Erdboden verschwinden. Und dann geschieht das Entscheidende. Es kommt ein Engel, geht zum Altar, nimmt eine glühende Kohle und berührt damit Jesajas Lippen. Ein Zeichen für Reinigung, ein Zeichen für Heiligung, ein Zeichen für Vollmacht, das Feuer Gottes, was jetzt Jesaja in den Mund gelegt wird. Er sagt, ein Engel rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und Jesaja bekommt diese Zusage von Gott, auch wenn du dich unzulänglich fühlst, in meinen Augen bist du genau richtig. Und deswegen sagt Gott dann zu ihm, er sagt, ich hörte eine Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Durch diese Begegnung mit der Heiligkeit Gottes, durch diese Berührung, durch die Vergebung, durch die Zusage Gottes, bekommt er plötzlich den Mut und die Veränderung, die Kraft zu sagen, ja, hier bin ich, sende mich. Licht der Welt werden wir nicht aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, sondern dadurch, dass Gott uns berührt und unser Leben verändert. Er legt sein Feuer hinein in unseren Mund. Alles, was wir tun müssen, ist dieses Gebet nachsprechen, hier bin ich, sende mich. Und bereit sein, den Scheffel wegzunehmen. Zu sagen, ja, ich möchte gerne von meinem Glauben weitersagen. Du musst nicht selbst das Licht anzünden, du musst nur bereit sein, es zu zeigen. Vielleicht finden wir ja in diesem Jahr auch als Christustreff Möglichkeiten und Wege, das gemeinsam zu tun. Vielleicht gibt es von euch Leute, die gerne sagen, ja, wir möchten mal wieder auf die Straße gehen und dort Leuten vom Glauben erzählen. Vielleicht bist du kreativ und kannst irgendwie Theater spielen, Musik machen oder auf andere Weise von deinem Glauben weitersagen. Vielleicht hat jemand Lust, an der Uni mal wieder was zu veranstalten, einen Diskussionsabend oder irgendwas, was den Glauben ins Gespräch bringt. Im Herbst gibt es diese große bundesweite Veranstaltungsreihe Pro Christ, wo Gemeinden in ganz Deutschland einladen werden zum Glauben und den Glauben öffentlich ins Gespräch bringen werden. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir damit einsteigen können. Vielleicht gibt es Leute, die Lust haben, so einen Alpha-Kurs zu machen, einen Glaubensgrundkurs, wo man Leute mit hineinnehmen kann in die Grundlagen des Glaubens. Lass uns kreativ sein in diesem Jahr, das Licht auf den Ständer stellen, sodass es jeder sehen kann und dass unsere Stadt hell wird durch das Licht Gottes. Aber all diese öffentlichen Aktionen machen natürlich nur Sinn, wenn jeder von uns persönlich bereit ist, herauszutreten und zu sagen, ich möchte auch etwas weitergeben von dem, was Gott in mich hineingelegt hat.